Klaus Schneider ist am Mikrofon. Willkommen zum Gesundheitsgespräch, das sich diesmal ganz den Ohren und dem Hören widmet, denn heute ist der internationale Tag gegen Lärm. Schätzungen zufolge leiden weltweit über 400 Millionen Menschen unter einem Hörverlust. Hierzulande ist in etwa jeder fünfte von Schwerhörigkeit oder sogar komplettem Hörverlust betroffen. Das sind immerhin rund 15 Millionen Menschen. Der Deutsche Schwerhörigenbund schätzt allerdings, dass mindestens 3 Millionen von ihnen nicht mit einer für sie passenden Hörlösung ausgestattet sind. Über solche Hörlösungen wollen wir sprechen, aber auch generell darüber, wie man sein Gehör schützen kann und was hilft, um das Hörvermögen zu verbessern. Rufen Sie uns an 0800 246 2469. Ihre Fragen beantwortet der Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Krankenhaus Martha Maria in München, Professor Markus Suckfüll. Herr Suckfüll, schön, dass Sie da sind. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Erzählen Sie uns doch mal ganz grundsätzlich, wie das mit dem Hören überhaupt funktioniert.
Einfach dargestellt ist das, was wir hören, eine Druckwelle der Luft, oder? Und diese Druckwelle der Luft setzt sich fort bis zum Ohr und über den Gehörgang erreicht sie das Trommelfell. Das Trommelfell schwingt, diese Schwingungen werden über die Gehörknöchelchen weiter übertragen an das Innenohr. Und das Innenohr, das ist eine Schnecke. Und in dieser Schnecke wandert nun eine Welle bis zur Spitze. Und je nachdem, wie die Frequenz ist, hoch oder niedrig, hat diese Welle, das ist also eine Wanderwelle, also das ist nicht, wie man es beim Instrument kennt, hat ein Maximum. Also die tiefen Frequenzen haben ein Maximum ganz oben an der Spitze, die hohen Frequenzen ganz unten an der Schnecke. Und da sitzen nun Nerven und die erfassen dieses Maximum und damit hören wir die verschiedenen Frequenzen. Mhm. Und an der Auslenkung können wir auch die Lautstärke festmachen. Und das Ganze wird dann über den Hörnerv und über die Hörbahn letztlich bis ins Gehirn weitergeleitet.
Und das alles ist auf Mini-Raum da drin in meinem Ohr zu finden. Das heißt, das ist ein, kann man schon sagen, Wunderwerk der Mechanik, das natürlich auch entsprechend angreifbar ist, oder?
Also tatsächlich ja, Mini, weiß ich nicht, so eine Schnecke, die ist so vielleicht 3 Millimeter groß. Also es gibt schon noch viel, viel kleinere Sachen, aber es ist ein Wunderwerk und es ist noch nicht so sehr die Mechanik, sondern das Innenohr ist eigentlich das Wunderwerk, weil das ist ein Verstärker und der hat ganz exzeptionelle Leistungen und der verstärkt extrem gut. Das hilft uns, dass wir ganz leise und ganz laute Sachen gut hören können, das macht uns aber auch Probleme, wenn es eben nicht funktioniert.
Das Ohr, eines unserer wichtigsten Sinnesorgane, funktioniert es nicht, wie es soll, dann verschließt sich uns ein Teil der Außenwelt. Das gute Hören ist unser Thema heute und das gute Hören ist auch eines, das Herrn Kunze beschäftigt. Hallo, Herr Kunze.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Erzählen Sie, was ist Ihnen passiert?
Ja, ich hatte das Glück oder das Pech, auf einer Wanderung an ein Dorf vorbeizukommen, wo gerade ein Maibaum aufgestellt wurde. Wir haben da mit Interesse zugeschaut und dann ist 20 Meter hinter uns, ganz überraschend, wurden Böller losgeschossen. Mhm. Und das war, ich habe ein Hörgerät, das war wie ein Schlag, ja. Und ich dachte schon, das Hörgerät ist defekt, aber das war nicht der Fall. Ich habe erst zu Hause, ich bin Klavierspieler, habe ich am Klavier gemerkt, dass nur die unteren 4 Oktaven noch ganz rein waren und die oberen Oktaven, die waren verstimmt. Mhm. Also in der Frequenz, das war also das ist ganz merkwürdig.
Also das Klavier an sich, der Klavierstimmer sagt, nein, das passt alles wunderbar und ihr Ohr sagt...
Wunderbar, ja.
Okay,
ja.
Mhm. Das ist natürlich bitter, Professor Suckfüll, aber die Tatsache, dass so ein Böllerschuss etwas auslöst im Ohr, ist jetzt natürlich alles andere als verwunderlich.
Na, das ist geradezu typisch, ne? Also die Lärmschäden sind in aller Regel Schäden, die durch ein plötzliches Ereignis passieren. Die Situation wie früher, wo man im Lärm gearbeitet hat, Stunden und Tage und Wochen und Monate, die sind ja vorbei, das gibt es ja kaum mehr. Und genau in der Freizeit so ein plötzliches Lärmtrauma, ein Böller, ganz klassisch.
Jetzt wäre es natürlich wünschenswert, Herr Kunze, nehme ich an, wenn sich das Klavier in Ihrem Ohr wieder richtig stimmen würde, oder?
Ja, das ist die Frage, wie lässt sich da was verbessern dran? Also gerade bei Orchestermusik mit Geigen, die Geigen sind also ganz unangenehm zu hören, eben verstimmt gegenüber den sonstigen Instrumenten.
Mhm. Ja, es klirrt auch so, ne? Wenn Sie zuhören. Also der Grund dafür ist, dass durch den Böller oder durch dieses laute Ereignis die Haarzellen oder die Schnecke einen Schaden davon trägt und den trägt sie klassisch im hohen Frequenzbereich davon. Und was Sie berichten, ist ja genau das. Im hohen Frequenzbereich hören Sie eben zwar noch, aber eben nicht mehr gut. Ja. Und das Problem ist etwas, was Sie mit Medikamenten oder dergleichen leider nicht mehr in Ordnung bringen können. Ja. Man versucht in den ersten Tagen oder ein, zwei Wochen Cortison zu geben. Ob das wirklich hilft, ist umstritten. Im Endeffekt bleibt man in vielen Fällen auf diesem Schaden sitzen. Und jetzt sagen Sie natürlich, was mache ich? Und Sie sind natürlich besonders ungünstig als Patient, weil Sie nämlich richtig gut hören. Und Ihr Hören für Sie, also wenn Sie Musiker sind, das natürlich, Sie merken Sachen, die andere nicht merken. Und wenn Sie jetzt ein Hörgerät nehmen würden, das könnte man machen, dann könnte die Frequenzen, die also betroffen sind von dem akustischen Trauma, die könnte man verstärken. Und dann könnte man sicherlich eine Besserung erzielen. Aber so ein Hörgerät hat natürlich nicht die Qualität wie irgendwie eine super Stereoanlage. Und in den hohen Frequenzen und bei Lautstärke ist es halt fraglich, ob das Hörgerät das leisten kann, was Sie von ihm erwarten.
Jetzt, wenn ich das richtig.
Ich habe ein Hörgerät, Und das Hörgerät bringt auch die hohen Töne entsprechend laut Lieder, aber wie gesagt, die Frequenz ist irgendwie nicht mehr auf der richtigen Welle.
Das stelle ich mir wirklich ganz dramatisch vor, als Musikfan, wie Sie einer sind, dann sich schräge Töne anhören zu müssen, dann lieber gar keine Musik. Gibt es gar keine Lösung? Professor Supfel, ein anderes Hörgerät vielleicht ausprobieren?
Ja, absolut. Also unterschiedliche Hörgeräte, dann vermute ich, da Sie dieses akustische Trauma haben, dass Sie noch ein Hörgerät haben, was nicht so dramatisch verstärkt und Sie eine offene Versorgung haben. Also wahrscheinlich haben Sie nur ein Schläuchlein im Gehörgang und nicht ein zugestopftes Ohr, richtig?
Ich habe also ein neues Hörgerät extra dafür machen lassen.
Ach so.
Das hat also keinen Gewinn gebracht. Das ist ein Hörgerät, wo der Lautsprecher direkt in der Ohrmuschel ist und also mit elektrischen Zuleitungen vom Verstärker verbunden ist.
Warum haben Sie kein Hörgerät hinter dem Ohr und ein Zuführen?
Hinter dem Ohr, ja. Also die Elektronik ist hinter dem Ohr und dann der Lautsprecher steckt direkt im Hörgang.
Okay, ja, das ist natürlich eigentlich die optimale technische Lösung.
Ja.
Ja, ich glaube, also Hörgeräte können sehr gut helfen, um Sprache zu verstehen, aber ihre Anforderungen sind ja viel höher. Und da kommt man wahrscheinlich an die technischen Grenzen von so einem Hörgerät. Klar, man kann unterschiedliche probieren, hin und her stellen. Der eine Hörgerät, der Akustiker, kann es vielleicht auch ein kleines bisschen besser als der andere. Und das eine Gerät ist besser wie das andere. Also vielleicht probieren, aber die Anforderungen, die Sie stellen, sind enorm hoch für so ein Hörgerät.
Ja. Ja, danke.
Ach Mensch, Herr Kunze, das tut mir wirklich leid für Sie. Dann kann ich nur hoffen, entweder auf ein Wunder. Oder Sie schaffen es, den Musikgeschmack zu ändern und steigen um auf Dissonanzen.
Ja, ich versuche immer nur an den untersten 4 Oktaven zu spielen.
Ja.
Ja, ich bedanke mich sehr.
Wir danken Ihnen sehr, Herr Kunze. Alles Gute für Sie.
Danke sehr.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Und bevor wir gleich mit schwierigen Fällen weitermachen, Professor Supfel, würde ich gern noch, weil es thematisch tatsächlich gerade musikalisch Musik dazu passt, den Herrn Latusek dazu nehmen. Herr Latusek, grüße Sie.
Hallo, Latusek Jürgens hier.
Grüße. Sie sind auch leidenschaftlicher Musikhörer.
Ja, genau. Ich sitze auf der anderen Seite der Musik.
Aha, okay. Nämlich?
Eben, ich höre Musik und ich hätte die Frage, ich habe einmal gehört, dass das schädlich ist, mit Kopfhörern zu hören.
Nee. Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht?
Nee. Grundsätzlich wird eigentlich bei all diesen Geräten darauf geachtet, dass man nicht so hoch verstärkt, dass sie einen Schaden davon nehmen. Ja. Und wenn überhaupt, dann sollten Sie vielleicht die Zeit begrenzen und nicht den ganzen Tag den Kopfhörer aufhaben und auf maximale Lautstärke gehen. Aber heutzutage ist das eigentlich nicht so gefährlich. Und ein Kopfhörer ist übrigens sogar besser als ein Stöpsel im Ohr. Ja. Das liegt nämlich daran, wenn Sie von der Umgebung den Lärm hören, Sie sitzen zum Beispiel in der U-Bahn, es ist furchtbar laut, damit Sie Ihre Musik hören, drehen Sie natürlich dann hoch und da ist der Kopfhörer gut, weil der Kopfhörer schirmt Sie ab gegen die Umgebungsgeräusche und Sie müssen nicht so laut drehen. Während der Stöpsel im Ohr, der ist eigentlich eher ungünstig, weil den drehen Sie automatisch laut, um alles zu übertönen in der Umgebung.
Beziehungsweise gibt es ja inzwischen auch Stöpsel, die auch dieses Noise Cancelling schaffen und die Umgebungsgeräusche raushalten. Aber Herr Latusek, Sie haben, lese ich hier, noch was anderes Spannendes mitgebracht als Frage, nämlich diese Knochenschallkopfhörer.
Genau. Ich habe mir vor kurzem so einen Knochenschallkopfhörer gekauft und habe dadurch gemerkt, dass ich anscheinend schon ein bisschen schlecht höre, weil über den höre ich alles sehr viel besser. Jetzt ist die Frage, sind die in irgendeiner Form schädlich? Weil
das müssen wir vielleicht kurz erklären.
Die sind nicht anders. Also zur Erklärung folgendes. Wenn Sie hören, hören Sie ja normalerweise so, dass also der Schall über den Gehörgang ins Mittelohr bis an Ihr Innenohr kommt. Und ein Knochenleitungskopfhörer, den setzen Sie am Knochen auf und Sie umgehen im Prinzip den Gehörgang, das Trommelfell und die Gehörknöchelchen. Das heißt, wenn Schäden in dem Bereich sind, dann können Sie die überbrücken, indem Sie direkt an den Knochen drangehen.
Ja, das funktioniert bei mir gut.
Dann müsste man tatsächlich einmal schauen, ob es einen Grund gibt, warum der Schall über den Gehörgang und Trommelfell nicht optimal weitergebracht wird. Ja. Also da würde ich mal zum HNO-Arzt gehen, dass der mal reinschaut und auch einen Hörtest macht. Da kann man nämlich dann Unterschiede messen. Und dann wäre natürlich schon die Frage, ob man das in Ordnung bringt. Wir nennen das die Schallweiterleitung in Ordnung bringt. Grundsätzlich ist aber so, der Schaden ist ja am Innenohr und Sie können sowohl über die Knochenleitung als auch über den Kopfhörer zu laut werden fürs Innenohr, sodass Sie jetzt mit dem Knochenschallkopfhörer kein größeres und kein kleineres Risiko haben als mit dem normalen Kopfhörer.
Okay, schon mal beruhigend.
Ja, aber interessant auch, dass Sie da draufgekommen sind dadurch, Herr Latusek, dass da vielleicht was nicht stimmt. Also, wenn Sie aufgelegt haben, gleich einen Termin beim HNO-Arzt machen.
Okay, danke schön.
Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Und es geht nahtlos weiter bei der Frau Friedrich und ihrem Enkel. Hallo, Frau Friedrich.
Hallo, genau.
Sie rufen uns aus Herrsching an, sehe ich hier?
Ja, Seefeld, Hechendorf. Mhm. Genau, soll ich es noch erzählen?
Bitte.
Oder wissen Sie es eh schon? Genau, ich habe einen kleinen Enkel, der wird morgen 3 Wochen alt und im Krankenhaus, als er auf die Welt gekommen ist, haben die festgestellt, dass er auf einem Ohr nicht hört. Und bei der Entlassung sollten sie dann nach einer Woche nochmal zum Ohrenarzt. Sie sind dann zum Kinderarzt, weil gesagt wurde, die können das auch machen. Und da hat er wieder nicht auf dem Ohr gehört. Und jetzt ist dann eben Anfang Mai die U3 und da wird es dann erst wieder überprüft. Und jetzt wollte ich einfach wissen, ah ja, und die Kinderärztin sagte also in der Praxis, das sei manchmal, da wäre dann noch ein Pfropfen oder so in dem Ohr. Mhm. Jetzt wollte ich einfach wissen, wie das von höchster Stelle gesehen wird.
Das ist sehr ehrenhaft, höchste Stelle. Naja, also es ist tatsächlich gar kein ganz einfaches Problem. Grundsätzlich muss man mal sagen, kleine Kinder, die ja nicht sagen können, ob sie hören genau. oder nicht, können wir heutzutage untersuchen und feststellen, ob sie hören.
Aha, wie denn?
Wir nennen das objektive Methoden und wir machen das normalerweise mit sogenannten otoakustischen Emissionen. Das heißt, wir geben einen kleinen Ton auf das Ohr und das Innenohr, was ein sehr kräftiger Verstärker ist, reagiert und macht seinerseits einen Ton. Und wenn wir diesen Ton dann messen können als Folge des Ohrs, was wir dem Kind einspielen, dann wissen wir, das Innenohr funktioniert. Es ist kein Echo, sondern es ist ein aktiv gebildeter Ton. Ja. Und dieses ist der Test, der bei den Neugeborenen gemacht wird. Und dieser Test ist empfindlich. Der ist darauf angelegt, keinen zu übersehen, der nicht hört. Also der darf in keinem Fall sagen, das Kind hört und tatsächlich hört es gar nicht. Wichtig ist, dass jeder entdeckt wird, aber damit einhergeht auch, dass man viele Leute als schwerhörig oder taub oder also Kinder diagnostiziert, die es gar nicht sind, und dann muss man nachtesten. Mhm. Also so gesehen, das läuft alles erst einmal sehr gut bei Ihnen. Mhm. Ja. Und jetzt ist die Frage, was sind die Ursachen, warum so ein Test negativ ausfällt? Da gehört das Ohrschmelz oder Sekret im Gehörgang dazu. Es kann aber auch sein, dass der Gehörgang ist ja noch sehr eng, die Sonne ein bisschen schief gesessen ist. Ja. Dann der nächste Punkt ist, wenn das Kind selber laut ist, dann müssen Sie ja diesen ganz leisen Ton aus dem Ohr rausfiltern aus dem Lärm, den das Kind macht. Mhm. Und auch das ist nicht ganz einfach. Mhm. Insofern wäre ich jetzt mal noch nicht beunruhigt, sondern würde die nächste Untersuchung abwarten und weiterschauen. Aber das Problem bei Ihnen ist relativ komplex, weil ein Ohr ist ja schon mal gut bei dem Kind.
Mhm. Ja.
Früher haben wir da gesagt, super, ein Ohr ist in Ordnung, das Kind hört.
Oh, jetzt sind Sie weg.
Nein, wir hören Sie. Wir hören Sie aber noch gut, Frau Friedrich. Hallo, hören Sie uns noch? Scheint die Leitung...
Hallo?
Ja, wir jetzt hören geht's Sie. Wieder. Frau Friedrich, hören Sie uns? Nein. Ist aus der Leitung gefallen. Ich hoffe, Frau Friedrich macht das Radio an, dann kann sie uns weiterhören. Aber das soll uns nicht daran hindern, weiter über diesen Fall zu sprechen, Professor Suckfüll. Also wir wissen jetzt noch nicht genau, wie ist es jetzt um das Gehör des Kindes wirklich bestellt. Vielleicht ändert sich noch was, aber gehen wir mal vom hypothetischen Fall aus. Jemand hört nur auf einem Ohr. Inwiefern ist das, Sie haben gerade gesagt, früher war man optimistisch, hat gesagt, naja, ein Ohr reicht doch. Inwiefern ist das ein Problem?
Also da tun sich jetzt gleich mehrere Felder auf. Mhm. Also der erste Punkt ist, sollte also dieses Kind schlecht hören, dann würde man mal grundsätzlich sagen, das Hören muss in Ordnung gebracht werden in dem Zeitraum, wo das Kind Sprache lernt. Ja, also wir haben ja immer den Unterschied zwischen einem Schwerhörigen oder sagen wir Tauben und einem Taubstummen. Und ein Taubstummer ist einer, der taub geboren ist und weil er nicht hören kann, nicht die Möglichkeit hat, Sprache zu erlernen. Insofern ist das extrem wichtig, dass man diese kleinen Kinder untersucht, weil, und das ist wieder so eine sehr optimistische Geschichte, wir sind in der Lage, praktisch jeden, der taub ist oder jedes kleine Kind oder Baby zu versorgen, sodass es wieder hört und mit dem Gehör über Hörgerät oder wie auch immer, Cochlea-Implantat, ist es dann in der Lage, Sprache zu erwerben. Und taubstumm ist eine schlimme Behinderung. Taub heutzutage eigentlich nicht, weil wir es praktisch immer in Ordnung bringen können, wenn man es rechtzeitig entdeckt.
Was heißt rechtzeitig?
Also der Spracherwerb findet eigentlich statt bis zum 6. Lebensjahr. Und wir streben heutzutage an, solche Kinder etwa im Alter von einem Jahr zu versorgen, also mit dem Hörgerät natürlich sogar früher, aber wenn man jetzt die größere Variante braucht, nämlich ein künstliches Innenohr, dieses sogenannte Cochlea-Implantat, dann macht man das etwa wenn das Kind ein Jahr alt ist, und dann hat es eigentlich bis 6 wunderbar Zeit, perfekt auch den Spracherwerb zu meistern.
Und habe ich das richtig verstanden, jetzt vom Spracherwerb mal abgesehen, grundsätzlich wäre es möglich, jeden Menschen, der nicht hören kann, Gehör zu verschaffen mit beispielsweise einem Cochlea-Implantat?
Also nahezu jeden. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, nämlich dann, wenn der Schaden im Hörnerv und in der Hörbahn sitzt. Mhm. Das ist aber wirklich selten. Ich glaube, nur jeder tausendste Schwerhörige hat tatsächlich einen Schaden im Hörnerv oder in der Hörbahn. Aber die weit überwiegende Zahl der Leute hat ein Problem im Innenohr oder im Mittelohr, und beides können wir in Ordnung bringen.
Bevor wir gleich mit den Anrufenden weitermachen, würde ich jetzt aber noch, weil wir es schon so deutlich angesprochen haben, über das Cochlea-Implantat sprechen. Wie sieht das aus und was ist es?
Das Cochlea-Implantat ist ein Gerät, was wir verwenden, wenn wir mit einem Hörgerät, bei dem wir ja eigentlich den Schall nur so variieren, dass das für den Schwerhörigen wieder hörbar ist, wenn irgendwann das Fenster zugeht und der Schwerhörige ein so schlechtes Innenohr hat oder Mittelohr oder beides, dass er auch durch lauteste Töne oder angeformte Töne das nicht mehr hören kann, dann gehen wir direkt an die Hörschnecke. Da steckt man eine kleine Elektrode rein. Und diese Elektrode kann abhängig von den Frequenzen, Sie erinnern sich, die hohen ganz unten, die tiefen ganz oben, kann elektrisch quasi den Schall abbilden und damit direkt den Hörnerv erregen. Wir umgehen also das Innenohr. Und damit kriegen wir nahezu, also eigentlich, wenn die Leute eine Innenohrschwierigkeit haben, kriegen wir eigentlich praktisch jeden zum Hören damit.
Und in welcher Qualität dann?
Erstaunlich gut. Also so, dass die Leute telefonieren können. Das ist für uns so ein Kriterium, wenn man nicht auf die Lippen schaut und auch, sagen wir mal, aus dem Kontext heraus nicht so genau weiß, um was es geht, dann muss man schon recht ordentlich hören. Und also in Zahlen sagen wir immer bei den Eisensilbertests, 80-90% sind die Regel.
Jetzt testen wir doch mal, wie das mit dem Telefonieren und dem Hören am Telefon bei Frau Fechter funktioniert. Hallo Frau Fechter.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Sie reagieren schon mal, das ist gut.
Ja, ich habe folgendes Problem. Ja, ich habe jetzt ein Hörgerät seit etwa ungefähr ein, dreiviertel Jahren. Aber ich bin eben sehr unzufrieden damit. Denn trotz Hörgerät höre ich also oder verstehe ich eben Leute, wenn ich in einem größeren Raum sitze, zum Beispiel, was weiß ich, in einer Konferenz, wo ein größerer Raum ist, dann kann ich immer nur so bruchstückweise hören und also verstehen. Ich höre natürlich, dass die Leute reden, aber ich kann das halt nicht verstehen. Und das hindert natürlich ganz enorm. Oder auch natürlich jetzt zum Beispiel bei Krimis wird ja auch ganz schlecht geredet manchmal. Das kann ich also nicht verstehen. Muss ich ganz nah an den Fernseher mich heransetzen, trotz Hörgerät, weil sonst zu laut, müsste ich zu laut aufdrehen und das ist ja dann für die Nachbarn nicht so gut. Also jetzt ist meine Frage, ist das jetzt dieses Hörgerät, ich habe eins eben mit diesem hinter dem Ohr, ne? Ist das jetzt generell zu schwach, kann man das eventuell noch anders einstellen oder ja, müsste ich ein anderes Hörgerät haben, beziehungsweise die Kasse zahlt ja das jetzt natürlich jetzt nicht mehr. Das, glaube ich, ist erst alle 8 Jahre möglich oder so ähnlich.
Das sind wahnsinnig spannende Fragen, Frau Fechter, die, das schwöre ich Ihnen, nicht nur Sie umtreiben, sondern viele andere auch, Professor Suckfüll. Was tue ich, wenn das Hörgerät nicht so tut, wie ich mir das vorstelle?
Na, ich würde sagen, als allererstes zum Hörgerät der Akustiker zurückgehen. Und er muss einstellen. Das ist, glaube ich, mal der allererste Weg. Aber oft reicht das nicht. So, und dann gibt es natürlich verschiedene Überlegungen, die man weiterhin hat. Die erste ist natürlich, ich glaube, es sind 6 Jahre, aber ich bin auch kein Hörgeräteakustiker. Alle 6 oder 8 Jahre, ich glaube 6 Jahre, kriegt man ein neues Hörgerät. Und das ist schon mal gut, weil wenn man über die Zeit schlechter hört, braucht man unter Umständen ein anderes Hörgerät.
Das ist wie bei der Brille und den Dioptrienzahlen.
Ganz genauso. Und dann muss man halt ein neues kriegen. Wenn das außergewöhnlich schnell verläuft, also doch ein Hörsturz oder was auch immer, dann kann man Folgendes machen. Das sagt Ihnen auch der Hörgeräteakustiker. Gehen Sie zum HNO-Arzt, der macht einen Hörtest, sagt, oppala, 3 Jahre vorher hat sie ja noch viel besser gehört. Die braucht ein neues Hörgerät. Und dann kann man argumentieren, das Gehör ist außergewöhnlich schnell schlechter geworden oder ein Hörsturz hat es Problem gemacht. Und dann kann man auch früher ein neues Hörgerät bekommen.
Ah ja, aha. Ja.
Und, ja, aber ja. Dieses Problem, das Sie geschildert haben, Frau Fechter, das kenne ich aus Erzählungen auch, dass man also trotz Hörgerät in einer Gruppe von Menschen ist, was weiß ich, im Café, da ist eine relativ hohe Geräuschkulisse, diffuse Gespräche. Gibt es tatsächlich Hörgeräte, Herr Suckfüll, die da trotzdem das leisten können, was ich als gut hörender Mensch so auch wahrnehme, nämlich dass ich Sie anschaue und genau höre, was Sie mir sagen und alles andere irgendwie ausblenden kann?
Also das Grundproblem ist Folgendes. Wir nennen das ganz nüchtern Störgeräusch, was immer es ist. Mhm. Meistens beklagen sich die Leute über Sitzungen, Konferenzen oder übers Restaurant, wo es nicht geht. Da muss man sich ja auf eine Schallquelle konzentrieren können. Und wenn die anderen lauter sind als der Sprecher, wollen wir ja trotzdem was hören. Und das geht auch, wenn man beide Ohren hat. Also das A und O in der Situation ist, beide Ohren müssen gut hören. Und deswegen ist es gar nicht unbedingt primär eine Frage des Hörgeräts, sondern es ist eigentlich eine Frage des symmetrischen Hörens. Oder wie weit kann ich mit den Hörgeräten die Asymmetrie, also das eine Ohr ist besser wie das andere, angleichen, dass es in etwa gleich wird und dann verbessert sich das Richtungshören, ne? Also es ist und das Hören im Störgeräusch. Richtungshören wäre, Sie sitzen auf dem Fahrradl, die Straßenbahn klingelt hinter Ihnen, aber Sie wissen nicht genau, ist von hinten links oder von vorne rechts. Das sind 2 gemeinsame Probleme, die man jeweils löst mit einem möglichst gleichen Gehör auf beiden Ohren. Gleich gut.
Kann man kann man denn das Gerät für beide Ohren unterschiedlich einstellen? Ist das möglich?
Ja, selbstverständlich. Die Frage ist wahrscheinlich eher eine andere, weil so wie ich das höre, hören Sie schon gar nicht mehr so gut. Möglicherweise ist ein Ohr noch so, dass Sie es mit dem Hörgerät hinkriegen in ein normales Gehör und das andere Ohr ist schon zu schlecht.
Mhm. Ja, das ist wirklich schlechter, das ist richtig, ja. Dann bin ich auch Brillenträger, da ist also für mich das ist ganz ungünstig, sage ich mal. Es gibt da auch welche, die nur im Ohr dann platziert werden. Aber da hat man mir gesagt, es ist Gefahr, dass man es schnell verlieren kann. Ich habe da überhaupt keine Erfahrung damit.
Also grundsätzlich wollen wir lieber die getrennten Hörgeräte, also das Gerät hinterm Ohr und die Schallabgabe im Ohr, weil sie halt die Stelle trennen, wo sie es aufnehmen und wo sie verstärken. Damit kriegen sie keine Rückkopplungsverzerrung. Und insofern raten wir eigentlich immer zum hinter dem Ohr Gerät. Mhm. Und das ist eigentlich ein optischer Grund, warum die Leute ein im Ohr Gerät haben wollen. Die hoffen, das sieht man nicht.
Ja, gut, von den Haaren her, das kann man, von der Frisur her kann man das so machen, aber ich habe also als Brillenträgerin ist das trotzdem irgendwo immer schwierig, da rutscht es immer irgendwo doch weg ein bisschen hinter dem Ohr. Aber gut, das ist halt einfach Sache, mit der muss man irgendwie klarkommen.
Aber auf alle Fälle, Frau Fechter, sollten Sie nochmal zu Ihrem Hörgeräteakustiker gehen,
ja,
und zwar
ja,
durchaus regelmäßig, wenn die versiert sind, dann ist da der Service ja auch inkludiert in diesem im Hörgerätekauf, zumindest ist das bei meiner Mutter so. Und lassen Sie sich das nochmal einstellen. Und weil Sie gesagt haben, Sie müssten den Krimi so laut stellen, soweit ich weiß, gibt es ja auch Möglichkeiten, den Fernseher direkt, sei es, weil der Fernseher so modern ist, oder es gibt auch Zusatzgeräte, die sich direkt mit dem Hörgerät koppeln und dann müssen Sie nicht so laut drehen. Stimmt das, Professor?
Ja,
gute Hörgeräte haben das sogar schon drin. Dann können Sie das einstellen. Und für Ihre Konferenzen kann man auch ein Mikrofon in die Mitte stellen und dann reden die Leute in das Mikrofon und das wird direkt auf Ihr Hörgerät übertragen.
Schauen Sie, lauter Fragen und Anregungen, mit denen Sie, Frau Fechter, jetzt Ihren Hörgeräteakustiker noch löchern dürfen.
Ja, das kann ich. Also kann ich wirklich was damit anfangen, das werde ich jetzt tun. Ja.
Super, na dann viel Erfolg.
Ihnen sehr,
danke Ihnen auch.
Okay.
Auf Wiederhören. 10.36 Uhr ist es, Sie hören das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2, heute zum Thema Hören. Und wir haben sehr viele HörerInnen und die wollen mit uns sprechen, zum Beispiel Frau Kurz, hallo.
Ja, guten Tag, hier Kurz.
Grüß Sie.
Grüß Sie. Also ich bin grundsätzlich eher geräuschempfindlich. Was mir allerdings in den letzten Jahren immer mehr Probleme macht, ist Spracherkennung. Ich bin 60 und wollte fragen, ob das normal ist, ob ich mich damit abfinden muss. Also was mir speziell Probleme bereitet, das ist die Stimmen zu verstehen im Radio zum Beispiel, wenn im Hintergrund Musik läuft.
Das ist ja hochdramatisch.
Es muss in Ordnung gebracht werden.
Professor Sugfühl, helfen Sie sofort.
Ja, wenn die Musik läuft und dann mal gesprochen wird, dann ist das für mich so ein Brei, wo ich so einzelne Wörter sehe, aus denen ich mir dann manchmal den Sinn zusammenräumen kann. Dasselbe passiert mir im Dialog, dass ich oft also so jedes zweite Wort höre und aber dann irgendwie nicht genau mitkriege, was der Satz wirklich war, ob das Ja jetzt ein Ja oder ein Na war.
Ja, ja.
Und was war das Dritte, was ich noch ansprechen wollte? Das ist mir jetzt entfallen. Vielleicht hat das Ganze auch was mit dem Hirn zu tun.
Also genau, aber nur um es nochmal einzuordnen, der Hörtest sagt, das funktioniert alles, aber Ihre Wahrnehmung sagt, ich verstehe die Leute aber zum Teil nicht und schon gar nicht im Radio.
Genau. Also normalerweise ja, aber wie gesagt, wenn irgendwo ein Steuergeräusch dazukommt, wie zum Beispiel Musik oder auch wie die Dame vorhin, da haben sicherlich, Herr Schneider, haben Sie angesprochen, dass wenn man sitzt irgendwo in einem Lokal und da hinten mit den Leuten am Tisch und hört aber die Hintergrundgeräusche viel besser, als die Leute, die am Tisch mit einem sprechen. Also nehme ich mich total ab.
Jetzt ist die Frage, Professor Sugfühl, wer hat recht, der Hörtest oder Frau Kurz oder beide?
Also die Frau Kurz beobachtet sich ganz hervorragend. Und insofern glaube ich jetzt nicht, dass es ein Problem ihres Gehirns ist. Nur um die seltenen Sachen zu erklären, das gibt es tatsächlich, wenn der Hörnerv geschädigt wäre, was super selten ist, dann würden sie mit dem Ohr gut hören, aber die Sprache nicht verstehen. Das ist aber selten. Und alles, was sie schildern, passt auch eher zu einer Innenohrschwerhörigkeit. Mhm. Tatsächlich ist es so, wenn man 40 und älter wird, dann fängt das Gehör an nachzulassen. Sie laufen ja auch nicht mehr so schnell auf 100 Meter, vermutlich. Mhm. Und das heißt, die hohen Frequenzen fangen an, langsam weniger zu werden. Und das würde dann genau die Symptome machen, die Sie hier schildern. Sie verstehen die Sprache nicht mehr ganz perfekt. Übrigens, Sie beobachten sich hervorragend. Das ist, was ich den Leuten immer erzähle, die kein Hörgerät haben wollen. Ich sage denen immer, wissen Sie, natürlich kommen Sie noch zurecht und Sie reimen sich halt was zusammen. Mhm. Sie hören drei Wörter und das vierte und das fünfte, das finden Sie dazu und dann verstehen Sie doch, wie es ist. Aber das schlechtere Hören, was Sie kompensieren, weil Sie clever sind und sich das zusammendenken, das macht Sie müde und das strengt Sie an. Ja, und der weitere Weg ist, wenn von den fünf Wörtern dann nur noch zwei verstanden werden, dann wird es so schwierig, dass Sie müde sich zurückziehen und dann nicht mehr mit den Leuten reden. Mhm. Und das ist der Grund, warum Sie ein Hörgerät brauchen. Mhm. Und ich vermute, dass vielleicht der Hörtest bei Ihnen nicht ganz exakt stimmt. Also 60 Jahre, da würde ich sagen, haben 20-25% brauchen in jedem Fall ein Hörgerät schon.
So, jetzt ist aber dann doch die spannende Frage, was kann ich denn, wenn der Hörtest nicht funktioniert, was funktioniert denn dann? Also wenn ich jetzt ein Hörgerät brauche, das ist jetzt mal Ihre Einschätzung so von der Ferne, dann muss ich doch auch wieder einen Hörtest machen. Und dann sagt mir der Hörtest, wieso, ist alles okay?
Naja, so ein Hörtest ist gar nicht so leicht zu machen. Mhm. Und das kann schon sein. Also erstmal brauchen Sie eigentlich Schallschutzeinrichtungen, weil wenn Sie einen Hörtest in dem Bereich machen, wo Sie keinen Schallschutz haben, dann fährt die Straßenbahn vorbei und Sie hören schlechter, was nicht stimmt. Und andersrum natürlich auch.
Ja, das war der Punkt, immer der Fall. Entschuldigung, dass ich kurz reingehe. Es waren immer schallgeschützte Räume. Also ich habe es auch bei verschiedenen Ärzten und über längere Jahre, also ich habe so sie mit vielleicht 3-5 Jahren Abstand gemacht, die waren immer schallgeschützt. Das Ergebnis war immer, einmal sogar, sie haben das Gehör einer 18-Jährigen, da haben dann meine Kinder gesagt, das hast du missverstanden, der hat gesagt 80-Jährige. Also die an den Räumen hat es jetzt nicht gelegen.
Ja, gut, dann hat natürlich der Test, auch wenn er korrekt durchgeführt wird, schon Schwächen. Weil was wir ja testen, muss standardisiert sein, damit wir es vergleichen können gegen andere Leute. Und deswegen testen wir ja Zahlen und Einsilber. Mhm. Und wenn wir reden, geht es natürlich eben nicht um Zahlen und Einsilber, sondern da geht es natürlich um Sätze, ganze Wörter, eben Störgeräusch. Also man kann dann die Testung ein bisschen weiter treiben und kann beispielsweise schauen, wie verstehen Sie, wenn Sie Störgeräusch haben und einen Abstand zwischen dem Ton und dem Störgeräusch haben. Also man kann das ein bisschen vorantreiben. Aber ein Hörgeräteakustiker macht in aller Regel sehr gute Hörtests.
Was würden Sie der Frau Kurz konkret raten, Professor Sockfüll?
Vielleicht zum Hörgeräteakustiker gehen und ein Gerät einfach mal ausprobieren. Ja, Sie können die Dinger ja, Sie müssen ja nicht sofort kaufen und dann noch was dazu zahlen. Das ist gar nicht notwendig. Also Sie lassen sich eine Verordnung geben und probieren das aus. Lassen sich so ein Ding einstellen und dann sehen Sie, ob Ihnen das hilft.
Okay, vielen Dank. Und Sie haben vorhin von Innenohrschwerhörigkeit gesprochen. Gibt es auch eine Außenohrschwerhörigkeit?
Ja, Mittelohrschwerhörigkeit, bevor wir zum Außenohr kommen. Also die Mittelohrschwerhörigkeit wäre, wenn Sie jetzt bei den Gehörknöchelchen eine Verknöcherung hätten, ein Loch im Trommelfell, Außenohr wäre, wenn Ohrschmalz in Ihrem Ohr wäre. Aber was Sie schildern, sind schon eher die Symptome vom Innenohr oder, aber das ist wirklich selten, vom Hörnerv und der Hörbahn.
Okay, gut. Also nächste Station Hörgeräteakustiker und mal schauen.
Probieren.
Genau. Frau Kurz, viel Erfolg dabei.
Danke.
Danke Ihnen, auf Wiederhören. Und dazu passt sehr gut die Frau Herrmann, die uns angerufen hat, deren Vater nicht mehr so wahnsinnig gut hört. Sie aber schon noch, Frau Herrmann. Grüß Sie.
Well, er lebt nicht mehr, aber er hat wirklich schon mit 40 eine 50-prozentige Hörverminderung gehabt. Mhm.
Da schwingt die Frage mit, ob schlecht hören vererbbar ist.
Ja. Oh. Muss aber nicht.
Danke.
Wie alt sind Sie?
Ich bin jetzt 61.
Und Ihr Hörtest ist normal?
Er ist noch normal. Also er ist normal. Also ich muss dazu sagen, ich bin blind. Mhm. Weiß nicht, ob das. Und ich habe bisher sehr, sehr gut gehört. Mhm. So im dunkelgrünen Bereich, sagt meine HNO-Ärztin immer. Und so langsam jetzt hellgrün. Also sie beschwichtigt mich immer noch und das glaube ich auch. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, so im Tages ablaufen, merke ich jetzt nicht unbedingt, merke ich keine Einschränkung. Allerdings Hindernisse höher. Ne? Wenn ich auf ein geparktes Auto zulaufe, weiß ich nicht, ob das kann natürlich auch Ablenkung sein, dass ich es nicht höre, aber es kann natürlich auch eine Hörverminderung sein.
Ja, also mal grundsätzlich ist es natürlich extrem wichtig, dass Sie gut hören, ja, weil Sie ja nicht sehen. Also bei Ihnen hat das eine irre Bedeutung. Darf ich fragen, was der Grund für Ihre Erblindung ist?
Still-Syndrom. Juveniles Still.
Das ist wieder so eine seltene. Ich glaube, es geht nicht mit. Also es gibt kombinierte Schwerhörigkeiten, ja, bei angeborenen Erkrankungen. Das gehört Ascher.
Ja, zum genau, Beispiel.
Nein,
bei
Ascher.
Mir, das hat mit Rheuma zu tun.
Sie sind ja voll informiert, Frau Herrmann.
Wow. Ja, mit der Erkrankung ist man sowas. Mhm. Also, das heißt, es ist nicht zu erwarten, dass es Ihnen wie Ihrem Vater geht, weil sonst hätten Sie ja jetzt auch schon gravierende Höreinschränkungen. Mhm. Leider kann man nicht trainieren. Also Okay. Das, was Sie sich jetzt denken, wenn ich jetzt gut trainiere und aufpasse, so wie ein Muskel, dann kann ich meinen Muskel lange funktionsfähig erhalten. Mhm. Das geht beim Innenohr nicht. Aber was Sie halt machen sollten, ist regelmäßige Hörtests und nicht zögern, rechtzeitig ein Hörgerät zu nehmen. Mhm. Weil was Sie nämlich schon trainieren können, ist Hören mit dem Hörgerät. Mhm. Ja, das wird bei Ihrer geringen Schwerhörigkeit jetzt keine Rolle spielen, aber wenn Sie früh anfangen, sind Sie dran gewöhnt. Und wenn Sie mal irgendwann mit 80 dann richtig schlecht hören, dann sind Sie aber schon 20 Jahre an Ihr Hörgerät gewöhnt, haben immer das optimale Hörgerät und dann holen Sie viel mehr aus Ihrem Gehör raus mit dem Hörgerät, als wenn Sie mit 80 plötzlich anfangen mit dem Hörgerät.
Aber das macht Sinn. Ich hätte dann vielleicht auch noch gerne noch eine Frage zu dem eigentlichen Hörtest, weil Sie das vorhin angesprochen haben bei meiner Vorrednerin. Ich muss ehrlich sagen, wir sind dann natürlich wir sind nicht in einem schalldichten Raum. Also ich höre eindeutig noch das Telefonläuten im Empfang. Ich höre meinen Hund noch, also ich habe einen Führhund, ich höre sie noch schnarchen, wenn sie schläft, während des Hörtests. Und ich denke mir dann immer, ich bin jetzt auch abgelenkt. Ja? Also wenn ich das Telefon höre, dann sage ich, nee, ich habe jetzt nichts gehört, ja. Das Telefon gelauscht.
Aber das ist an sich ja fast eine gute Nachricht, ja, weil wenn die Hörschall- oder Schallschutzeinrichtungen, wenn die nicht so optimal sind, dann fällt der Hörtest ja schlechter aus, als er tatsächlich ist.
Also ich glaube auch nicht, dass er wirklich schlecht ausfällt. Ich möchte es halt nur wirklich vorher, also weil sie eben sagt, es wird jetzt hellgrüner. Also es ist nicht mehr im dunkelgrünen Bereich.
Dunkelgrün ist gut und hellgrün ist nicht mehr ganz so gut, oder?
Genau.
So.
Also ein Vorteil ist natürlich, wenn Sie immer zur gleichen Stelle gehen, dann sind natürlich die Werte vergleichbar. Mhm. Und insofern würde ich einfach in so einer Situation, glaube ich, einmal im Jahr hingehen und kontrollieren.
Aber das mache ich sowieso. Gut, vielen herzlichen Dank. Also trainieren ist nicht möglich. Natürlich kann ich schaden. Kann ich
aber früh schaden. Anfangen mit dem Hörgerät, wenn Sie es brauchen. Nicht zögern. Tun Sie nicht, glaube ich.
Nein,
Frau Herrmann, danke für Ihren Anruf.
Auf Wiederhören. Danke, auch gerne. Gute Zeit noch.
Tschüss. Danke. Ja, und wann ist dann der richtige Zeitpunkt für ein Hörgerät? Weil das ist ja schon eine Entscheidung, die nicht so leicht fällt. Es ist ja durchaus nicht so akzeptiert wie jetzt eine Brille beispielsweise, die jeder oder manche sogar ohne Gläser tragen, weil es modisch schick ist. Das Hörgerät hat noch nicht diesen Status.
Ja, gar nicht. Ja, das ist ehrlich gesagt tatsächlich ein Problem, weil natürlich haben wir standardisierte Tests und wir definieren eine Grenze, aber jeder Mensch ist unterschiedlich und der Mensch hat ja unterschiedliche Anforderungen an sein Gehör. Und insofern, es gibt Regeln bei uns, wir sagen, man soll eigentlich bei 65 Dezibel alle Einsilber, die wir anbieten, verstehen und wenn man weniger versteht, soll man ein Hörgerät nehmen. Das ist so der grobe Daumenwert. Ich meine, man sollte darüber hinaus auch, wenn man gestört ist, das mal ausprobieren. Ja, also die Hemmschwelle ist ja, weil man denkt, okay, ich gehe da hin und jetzt muss ich es tragen und ohne darf ich nicht mehr rumgehen, das stimmt ja nicht. Ich würde mir, wenn ich im Zweifel wäre, eine Verordnung geben lassen vom HNO-Arzt, würde zum Hörgeräteakustiker gehen und würde das ausprobieren und zwar mehrere Tage mit nach Hause nehmen und schauen, hilft's oder hilft's nicht. Weil, wie gesagt, die Grenze ist halt von Mensch zu Mensch und Anforderung zu Anforderung unterschiedlich.
Das schlechte Hören scheint mir gar nicht so das Problem zu sein, zumindest nicht das von Frau Janek. Hallo, Frau Janek.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Nee, wirklich, ich höre eigentlich eher sehr gut und mich macht das aber verrückt,
ich weiß nicht, was mich mehr verrückt macht, diese ständige Lärmbelästigung, der ich hier ausgesagt habe. Es gibt hier verschiedene Regeln. Also Privatflugzeuge sollen höher als so und so, machen sie alle nicht. Hier, ich wohne in der 30er-Zone, fährt kaum einer 30, sondern alle wesentlich schneller Baufahrzeuge. Seit Jahren habe ich Baulärm und so weiter und so fort. Jedenfalls, ich bin dadurch wirklich überreizt, manchmal verzweifelt. Wut und was, ich weiß nicht, was mich wütender macht, dieser ganze Lärm oder diese Gleichgültigkeit, wenn man mal auf einer Behörde anruft und ein Recht einfordert und das ist den
Gegen diese bürokratischen Hürden können wir jetzt natürlich gar nicht viel machen, aber über den Lärm können wir am heutigen Tag des Lärms natürlich schon sprechen, Professor Sückfüll. Gibt es eigentlich sowas wie eine Definition, ab wann Lärm ist?
Naja, es gibt Regeln, was in Wohnbereichen und Nicht-Wohnbereichen zulässig ist.
Diese Regeln, die sind ja
45
bekannt.
Dezibel wahrscheinlich bei Ihnen im Wohnbereich nachts, ne? Auch von den Zeiten abhängig. Ich glaube, bei Ihnen das Problem ist, das sind ja alles immer so Einzelereignisse. Es ist nicht ein kontinuierliches Problem, sondern sagen wir mal, wenn Sie an einer vielbestahlenen Straße wohnen, dann rauscht das vorbei und dann rauscht es immer gleich. Und obwohl es relativ...
Nee, es rauscht nicht immer gleich.
Genau, das ist das Problem.
Auch nicht nur viel befahren. Also das ist die Hauptverkehrsstraße von so einem kleinen Ort. Ich wohne in einem ganz kleinen Ort, aber da sind Neubaugebiet. Da dürfen normal keine LKWs fahren, aber durch das Neubaugebiet, die müssen jetzt alle möbliert und was weiß ich ausgereift mit Wartezimmern, da fahren halt diese LKWs durch. Baulärm, jetzt wird Kabel, dieses für Computer, dieses Glasfaserkabel
Baustellen
belegt.
Kommen dazu, ist schon klar.
Ja, und da fahren die mit ihrem Sandtransporter, der dürfte nur 20 fahren, aber ich weiß nicht, die fahren hier, glaube ich, 30, 40. Das jault und das scheppert hinterm Haus.
Frau Janik, Problem erkannt, verstanden. Von der Bürokratie her können wir das jetzt schlecht einschätzen. Eine Möglichkeit ist jetzt, ich sage das jetzt bewusst sarkastisch, ist umzuziehen.
Ja, die das kommt haben jetzt Sie mir nicht auch empfohlen.
Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass man jetzt überlegt, kann ich denn irgendetwas tun, um mich von diesem Lärm abzulenken?
Ja, genau, das wollte ich, ob das irgendwas möglich ist.
Naja, was Sie haben, sind ja Einzelereignisse. Das Flugzeug kommt, der LKW fährt durch und das ist genau der Lärm, der stört und der macht Stress. Mhm. Ja. Und tatsächlich wäre schon eigentlich das Richtige, die Einzelereignisse abzustellen, aber es geht eben oft nicht. Denkbar ist natürlich, eine Geräuschkulisse drüber zu legen, die angenehm ist. Musik hören, ja. Mhm. In der Nacht machen manche Leute, wenn so Sachen sind, Meeresrauschen, einfach beruhigende Töne. Also das wären so Strategien, ein bisschen besser damit zurechtzukommen. Aber das Grundproblem ist eindeutig, ist auch im Gesetzbuch beschrieben, Lärm und zwar insbesondere so Einzelereignisse machen Stress und treben ihren Blutdruck hoch und sind nicht gesund. Und deswegen sind ja Grenzwerte auch festgelegt. Aber
schert hier keiner drum. Also ich zum Beispiel unsere Gemeinde habe ich gesagt, die haben gesagt, das Einzige, was sie machen konnten, ist Radarmessungen, dass die Baufahrzeuge nicht zu schnell fahren. Ja, aber die Gemeinde hat kein eigenes Radarmessgerät, sondern nur die, was weiß ich, ein paar weiter. Und die messen natürlich lieber in ihrer Gemeinde, weil es dafür mehr Geld ist. Es ist alles so, und das ist denen alles.
Und da stehen Sie alleine da und fühlen Sie natürlich noch gestresster.
Ja, also meine Frage war erst, ob es irgendwie so einen Verein gibt, aber da sagte die im Vorgespräch die Dame, dafür wären Sie wohl nicht zuständig. Ich würde gerne so einem Verein beitreten, dass man da. Ich habe auch schon gedacht, um mein Recht einzuklagen, weil das ist ja für mich ist es Körperverletzung.
Da sind wir jetzt ein bisschen überfragt im Rahmen dieser Sendung, Frau Janik. Mir fällt jetzt da nur ein, wenn Sie keinen Verein finden, dann gründen Sie einen. Dann sind Sie nicht mehr so allein. Okay. Da muss es doch andere geben.
Ja, das ist ein bisschen blöd, weil ich habe kein Internet und heutzutage geht ja sowas, wenn man Internet hat, geht es.
Umso wichtiger, sich noch mehr andere Leute zu suchen, die gleichgesinnt sind. Dann sind Sie zumindest nicht mehr in Ihrem Stress so ganz allein, sage ich jetzt als Küchenhobbypsychologe. Frau Janik, alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank.
Danke für den Anruf.
Ja, wiederhören.
Wiederhören. Professor Sückfüll, wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, um noch mit vielen Menschen zu sprechen. Vielleicht noch, weil das kurz gefallen ist, das Wort, was ist eigentlich ein Hörsturz?
Ja, das werden wir wüssten. Ne? Also es ist ein beschreibender Begriff, würde ich sagen. Und zwar, wenn das Innenohr plötzlich aufhört zu funktionieren, teilweise oder ganz aufhört zu funktionieren und wir kennen die Ursache nicht, dann spricht man von einem Hörsturz.
Mhm. Und der Auslöser kann aber, habe ich mir sagen lassen, Stress sein. Zumindest wurde mir das diagnostiziert bei meinem Hörsturz. Jetzt habe ich in unserem Dossier aber gelesen, nee, weiß man auch nicht so genau.
Also wir kennen schlichtweg die Ursache nicht. Und Stress war früher Serienmode. Ich weiß nicht, Sie erinnern sich vielleicht auch, dass Herzinfarkt durch Stress ausgelöst sein sollte. Da ist man eigentlich zurückgegangen und hat gesagt, bei dem Herzinfarkt weiß man ja die Ursachen. Da sagt man halt heutzutage Rauchen, Bluthochdruck, Cholesterin und so weiter. Das gibt's beim Hörsturz alles nicht. Aber der Stress, glaube ich nicht, dass er die Ursache ist.
Unser Begleitdossier zur Sendung finden Sie unter bayern2.de Gesundheitsgespräch. Dort und auch in der ARD Audiothek können Sie uns als Podcast abonnieren. Das nächste Gesundheitsgespräch gibt es feiertagsbedingt erst in 2 Wochen, dann zum Thema Asthma. Wie kann ich freier atmen? Heute sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Experten, Professor Markus Zuckfüll. Danke, dass Sie da waren.
Auf Wiedersehen.